Nicole, du kennst doch bestimmt auch die Situation, du willst einfach dein Leben genießen und auf einmal kommt so ein Typ um die Ecke mit so einem richtig ekligen Spruch und ich bin dann richtig häufig too stunned to speak.
Ja, geht mir leider auch so. Ich glaube, das geht ziemlich vielen Frauen so. Ich hatte es erst letztens, dass ich an der Bushaltestelle stand, es waren 31 Grad, ich habe mir extra schönen Schattenplatz gesucht und dann kam so ein Typ und der hat sich neben mich gestellt und mich einfach angestarrt, so von oben bis unten und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich den Platz gewechselt habe und ich dachte mir so, warum bin ich jetzt diejenige, die jetzt in die heiße Sonne muss, obwohl du derjenige bist, der eigentlich eine totale Ansage verdient hätte.
Das kann nicht sein. Immer in so Alltagssituationen. Ich hatte das auch im Park, ich wollte einfach ein bisschen lesen in Ruhe, habe gemerkt, irgendwas schleicht sich so an und dann kam so ein Typ und war so, hey, du hast voll schöne Füße. Wollen wir miteinander quatschen?
Whatever.
Und ich habe es dann irgendwie geschafft, den abzuwimmeln. Aber ich bin ehrlich, der hatte auch eine richtig dicke Ansage verdient. Und die konnte ich ihm irgendwie nicht geben in dem Moment.
Ja, das ist total nervig, weil man ja auch gerade als Frau nicht weiß, wie die Reaktion dann halt von dem Mann ist. Aber ich kenne eine Person, die hat meist direkt eine Antwort parat. Und das ist nämlich Hami Hassoun. Sie ist auf Social Media bekannt für ihre laute, schlagfertige, manchmal auch unbequeme Art. Also eine Frau ganz nach unserem Geschmack.
Yes.
Und das tut sie vor allem, wenn es um patriarchale Strukturen geht. Aber hinter dieser Person steckt auch eine sehr, sehr prägende Familiengeschichte.
Ja, und mit Hami sprechen wir über diese Familiengeschichte, was Sisterhood für sie bedeutet und wie es als migrantische Frau ist, sichtbar zu sein in Deutschland. Ich bin Iona.
Und ich bin Nicole und das tun wir, weil wir in jeder Folge unseres Podcasts über eine andere Facette des Migralebens sprechen.
Gemischtwarenladen, der Podcast. In dieser Folge sprechen wir über sensible Themen wie Verlust, Suizid, mentale Gesundheit, Krieg und sexualisierte Gewalt. Wenn dir das zu viel werden könnte, höre diese Folge lieber nicht allein oder mache jederzeit eine Pause. Hilfsangebote findest du in den Shownotes.
Hami, herzlich willkommen in unserem Gemischtwarenladen. Schön, dass du da bist.
Yes, wir freuen uns.
Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr. Man kennt dich als Artistin, vor allem auch auf Social Media, wo du unterwegs bist und immer wieder Videos machst, wo du für Frauen einstehst und auch den ein oder anderen Mann mal outcallst.
Lieben wir.
Du holst wahrscheinlich jeden Abend in deinem Bett rum, weil du Napoleon-Komplex hast. Du siehst aus wie 1,50, willst mir sagen, geh in die Küche kochen? Bruder, ich habe die Küche gebaut. Was bringst du auf den Tisch?
Und die Frage, die wir uns immer stellen, warst du von Anfang an so oder kam das mit der Zeit? Warst du vielleicht auch mal so ein bisschen netter und dachtest dir, ey, das klappt irgendwie so nicht?
Girl. Ich glaube, also ich habe einen Spruch mal gelernt. Ich kann ihn, glaube ich, gar nicht so zitieren, wie er war. Es war, Kindness never gave women rights. Und das, ich habe das gelernt, glaube ich, umso als ich 18, 19 war. Und ich war früher schon sehr oft so, dass ich Männer outgecallt habe, aber auf eine ganz andere Art und Weise als heute. Ich war immer sehr höflich, ich habe immer sehr lieb erklärt, immer so, hör auf damit, sag das nicht, mach das nicht, bla bla. Und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Und wenn du gerade raus aus der Pubertät bist und dich damit befasst, was überhaupt Feminismus bedeutet und was misogyne Männer sind und was das Patriarchat ist und alles, kommt Female Rage, ne?
Absolut.
Und manche Menschen hassen das und finden, es ist super anstrengend. Ich finde, da ist so viel Schönheit in Female Rage und ich liebe es, das zu benutzen, um auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Ja, früher habe ich sehr lieb Sachen erklärt, but that's gone.
Absolut verständlich. Und auch je mehr man sich damit beschäftigt, sich Fälle anguckt oder sonstiges, egal in welchem Themengebiet du mehr, du wirst einfach sauer. Deswegen kann ich es absolut nachvollziehen. Was sagen denn deine Eltern? War es schon immer jemand, der so klar und laut war? Oder musst du diese Stimme erst zurückholen?
Tatsächlich hat mein Vater immer früher gesagt, du musst Anwalt werden, weil du keine Angst hast, deinen Maul aufzumachen. Das hat er immer schon gesagt. Ich war Familienanwalt. So haben sie mich genannt. Meine Mama war tatsächlich, ohne dass sie es gecheckt hat, sehr feministisch unterwegs, schon immer. Natürlich gibt es das Wort Feminismus nicht wirklich so krass in den 1970ern in Irak. Weißt du, kein Mensch redet darüber, kein Mensch weiß wirklich, was das ist in dieser Zeit. Aber meine Mutter hat uns das auf eine Art und Weise schon immer beigebracht, schon immer. Wenn wir zum Beispiel kurdische Hochzeiten oder so geguckt haben und ich dann zum Beispiel gesagt habe, guck mal, wie kurz das Kleid ist, sie so, bist du besser? Warum redest du über diese Frau oder sowas? Lass das doch sagen. Sie hat solche Kleinigkeiten immer gemacht. Sie hat auch immer gesagt, redet nicht über andere Frauen, macht sowas nicht, weil wenn ihr den Raum verlässt, werden diese Frauen auch über euch reden und sowas. Das heißt, eigentlich ist meine Mama total die Feministin. Und auch wenn das nicht so benannt wurde, weißt du? Also sie hat uns das sehr, sehr, schon sehr beigebracht, dass wir immer so sein sollen und auch immer fair sein sollen gegenüber Frauen, dass wir einfach alle Schwestern sind. Also meine Mama schon da sehr, sehr krass. Also bei meinen Eltern, ich habe das Gefühl, die wussten das schon. Ich war immer das schwarze Schaf. Ich habe immer meinen Maul aufgemacht. Ich habe immer irgendwie, nicht Probleme, aber oft meinen Mund aufgemacht und meine Eltern so, oh, vielleicht solltest du das jetzt nicht sagen. Mhm. Aber das war mir irgendwie immer egal.
Das ist richtig schön, weil man hört das ja auch oft anders, ne, dass er das Gegenteil geteacht wird. So, oh, dass die Mutter eher sagt, so, oh, guck mal, das Kleid oder eher Beine zusammen und solche Sachen. Das finde ich richtig schön, dass du das schon so früh mitnehmen konntest.
Ja, das war irgendwie immer Teil. Aber das, glaube ich, liegt auch da einfach daran, weil wir 6 Mädchen sind. Ne? Ich habe 5 Schwestern, ich habe keinen Bruder. Das heißt, klar hat unser Vater uns auch erzogen, aber mein Vater war viel arbeiten in seinem Leben. Heißt, er hat als Lastkraftfahrer gearbeitet oder hat im McDonald's früher ganz viel gearbeitet. Und als er zum Beispiel als Lastkraftfahrer gearbeitet hat, war er so 4-5 Tage am Stück weg. Das heißt, die ganze Erziehung ist auf meine Mama gefallen und sie hat sich darum gekümmert. Und ist ja auch eine ganz andere Bindung, wenn du Töchter hast und dann mit deiner Mutter redest als oder mit deinem Vater. Ist irgendwie anders, vor allem bei südländischen Familien. Ich gehe nicht zu meinem Papa und sag ihm dieselben Dinge, die ich zu meiner Mutter sage, einfach. Es ist einfach anders. Die Beziehung ist anders. Und ich habe das Gefühl, deshalb hatte meine Mutter mehr in der Erziehung zu tun. Und ihr war klar, weil sie natürlich auch viele andere Frauen gesehen hat und in unserer Community, ob kurdischen, ob irakischen oder türkischen oder was auch immer, Community, sie sieht das ja, da ist ja viel Gossip und der redet über den und der redet darüber. Und ich glaube, meine Mutter hat das schon immer gehasst. Und sie wollte nie, dass wir so enden, dass wir auch über andere Frauen so reden und sowas. Ich liebe das an ihr. Sie hat uns das von Anfang an beigebracht. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie es getan hat, weil ich will gar nicht wissen, wie ich geworden wäre, hätte sie es uns nicht so beigebracht, schon so früh.
Ja, sehr stark von ihr, dass sie das so selbst reflektieren konnte, weil ich meine, wir können das jetzt alles nachlesen, Feminismus, man geht einmal auf TikTok, ne? Aber das so an der eigenen Geschichte sozusagen anzuwenden, an seinen Kindern, sehr schön. Und sie musste sicher auch das ein oder andere Mal laut sein, vielleicht wurde sie auch wütend. Ich meine, du zeigst ja auch deine Wut auf Social Media, Männer machen das auch, aber da scheint das irgendwie nicht so gleichzusetzen zu sein, wie wenn Frauen ihre Wut zeigen. Was glaubst du, warum triggert denn gerade weibliche Wut?
Weil mehr Männer insecure sind, that's it. Also, für mich ist das ein sehr komisches Bild, wenn männliche Wut, die wird ganz anders wahrgenommen oder ganz anders angenommen als weibliche Wut. Und wenn man beides nebeneinander stellt und richtig den Kern sich anguckt, okay, warum ist dieser Mann wütend und warum ist diese Frau wütend? Wenn du jetzt bei mir guckst, ich bin wütend, weil das Patriarchat leider siegt. Ich bin wütend, weil es viel zu viele misogyne Männer gibt. Ich bin wütend, dass Frauen in Afghanistan weniger Rechte haben als Hunde oder Katzen dort. Die leben freier als Frauen dort. Ich habe meine Gründe und meine Fakten, warum wir wütend sind oder warum ich wütend bin und warum seit Jahrzehnten und Jahrtausenden Frauen vor mir wütend sind. Und dann gucke ich mir die Männer an, die wütend sind. Und die Wut kommt aus einem insecure place, der sich angegriffen fühlt. Als Mann, wenn du dich von meinem Content angegriffen fühlst, bei aller Liebe musst du dich hinsetzen und dir Gedanken machen, warum. Du bist nicht wütend wegen mir. Du bist nicht wütend, weil ich das und das gesagt habe. Du bist wütend, weil eine Frau ihr Maul aufmacht.
Absolut.
Chalas. Mhm. Du bist nicht daran gewöhnt, dass eine Frau dich nicht braucht im Leben. Dass eine Frau über Equality redet, weil für dich sind Frauen eventuell Putzfrauen, Frauen, die in die Küche gehören. Das ist ja deren Mindset. Das sind die meisten Männer, die wütend auf mich werden, deren Mindset ist ja so misogyn, das kannst du gar nicht mehr, also ich brauche mich auch gar nicht unterhalten bei dir, weil deine Wut hat nicht ansatzweise, du kannst das gar nicht auf ein Level stellen wie meine Wut, weil ich bin wütend aus Rechten und Fakten und weil ich versuche zu kämpfen für Menschenrechte, für Frauenrechte. Du bist wütend einfach nur, weil du dich angegriffen gefühlt hast, dass dein Mindset von 1870 heute einfach nicht willkommen geheißen wird. Und wenn du als Mann teilweise auch Ü30-Typ noch TikTok-Videos machst und mich dann von A bis Z beleidigst und sagst, ihr Vater hasst sie oder wer weiß, was ihr Vater mit ihr gemacht hat oder Männer mit ihr gemacht haben, Bro, you're done.
Ja.
You're done. Ich brauche mich gar nicht mit dir unterhalten.
Geht's
weil meine so. Wut wo ganz anders ist mit Begründung und deine Wut einfach nur aus Insecurities kommt.
Krass, auch wie ernsthaft sauer die dann werden, ne? Also
Sowas
liest du ja unfassbar oft, dass es wirklich...
Du musst immer wieder auf den Mann beziehen, dass der Mann erstmal wieder die Frau in die Schranken weisen muss, ne?
Ja.
Aber ja, umso krasser, dass du da immer schön gegenhältst und dich nicht kleinreden lässt.
wenn es wahre Kritik geben würde, bin ich die Erste, die sich hinsetzt mit denen und darüber reden wird. Wenn man meinen Content, natürlich kann man meinen Content kritisieren. Natürlich kann man sagen, ich bin zu aggressiv oder zu laut oder zu, sag mal, verbal. Also, wobei ich beleidige gar nicht so viel. Wenn man ich nenne die vielleicht Brokkolikopf oder so. Und die fühlen sich so krass angegriffen und drohen mir mit Mord und Vergewaltigung. Aber es ist so, keine Ahnung, wenn man sich angegriffen fühlt, just sit down, read a book. Read a book.
Wirklich, keep calm. Und kritisieren ist das Stichwort. Du wirst online eben total gefeiert wegen den Sachen, die du gerade gesagt hast, von uns auch. Aber du wirst auch genauso eben angegriffen.
Yeah.
Was würdest du sagen, was kostet es, als migrantische Frau seine Stimme zu erheben?
Sehr viel. Also ich könnte jetzt hier auch sitzen und sagen, ja, super einfach, alles super schön und super toll. Ich hatte meine Mental Breakdowns, weil wenn es Kritik ist, ist es Kritik. Aber Kritik ist kein, du kommst in meine DMs und drohst mir und meiner Familie und meinem Leben und machst dich lustig über mich oder machst Videos über mich, wie ich aussehe oder wie ich rede oder all diese Dinge. Ich finde, wenn ich diesen Content mache, ist auch sehr, sehr wichtig, darüber zu reden, wie viel Negatives dabei herauskommt. Ich habe so viele Frauen oder ich kenne so viele Frauen, die Instagram machen und Influencer sind alles und die meinten so zu mir, Hami, früher habe ich genau denselben Content wie du gemacht. Ich habe genau dasselbe versucht, was du machst und ich habe es nicht mental ausgehalten. Und es gab Momente auch in meiner Karriere, wo ich so war, ich habe keinen Bock mehr, also ich kann nicht mehr. Weil wenn wirklich, und ich sage das aus tiefstem Herzen, wenn es Kritik wäre, nehme ich an. Let's sit down, let's talk about it. Aber es ist keine Kritik, wenn du mich angreifst und wenn du mir drohst und wenn ich Angst haben muss, wenn du mir detailliert schreiben willst, wie du meine Nichten und Schwestern vergewaltigen willst und mich und wie du meine Mutter töten willst oder meinen Vater. Und es ist, Leute, wenn ich darüber rede, Leute sagen so, sag das nicht so, aber warum soll ich es verstecken?
Wenn es dir genauso gesagt wird. Warum soll
ich
es verstecken?
Ja, ja, also ich will es wiederholen. Ich will ruhig, dass Leute checken, mit was ich leben muss und was ich teilweise tagtäglich hören muss, warum ich meine Kommentare limitieren muss, warum ich nicht mehr in meine DMs gehen kann, warum ich nicht mehr interagieren kann mit meiner Community, weil ich Angst habe, in meine DMs zu gehen oder meine Kommentare und diese Dinge zu sehen. Du musst schon stark sein dafür, du musst schon aushalten dafür. Und bei mir ist immer so, klar gibt es so Momente, wo ich sage, komm, gib auf, scheiß drauf und dann sehe ich auf einmal so ein kleines Mädchen, die so 12 oder 13 ist und die sagt so zu mir, boah, ich habe meinen Mobbern heute gesagt, die können ihre Fresse halten. Oder dann siehst du so eine Frau, die ist 40 und sagt, ich habe meinen Ehemann verlassen nach 20 Jahren Gewalt oder Vergewaltigung oder was weiß ich. Und dann denkst du dir, das ist, bedeutet mir die Welt. Für diese eine Person, für diese eine Mädchen, für diese eine Frau, was auch immer, würde ich alles und jeden fertig machen, der für Misogynie und für das Patriarchat steht, was ist absolut widerlich. Und jeden Menschen, der gegen Frauenrechte ist oder Frauen nicht als Equal sieht, sondern als Objekt oder sonst was, you're a piece of shit. And I will tell you. Every single day, genauso wie du es mir jeden einzelnen Tag sagst. Also man muss auf jeden Fall eine harte Schale haben. Ich habe das Gefühl, dass ganz am Anfang meiner Karriere ich mehr Probleme damit hatte und das mehr auf meine mentale Gesundheit gegangen ist und jetzt bin ich so, at this point, ich habe schon so eine große Angriffsfläche. Ich bin Jesidin, ich komme aus dem Irak, ich bin öffentlich gegen die AfD, ich bin Südländerin, ich bin nicht weiß, ich rede Deutsch, ich rede mit meinem Kanackendeutsch in meinen Videos, ich versuche mich nicht zu ändern, ich bin nicht brandfriendly, and I'm not gonna change that. Also von daher, meine Angriffsfläche ist so oder so groß. Ich könnte auch über ganz andere Themen reden. Ich könnte ganz normal nur singen. Ich könnte nur Artistin sein. Und es wird nichts ändern. Frauen werden immer kritisiert. Egal wo es ist, egal wann es ist. Ich könnte die perfekteste Frau in den Augen von misogynen Männern sein und ich werde immer noch nicht gut genug sein. Mhm. Weil ich nicht equal für die bin. Chalas, also warum zum Hund machen und für dich verändern, wenn ich einfach ich selbst sein kann und ich andere Frauen damit inspirieren kann, nicht den Mund zu halten und für sich stark zu werden und laut zu werden und Ungerechtigkeit nicht zu erlauben in deren Leben.
Ja, man merkt voll, du befasst dich sehr, sehr stark mit dieser ganzen Struktur dahinter. Es geht ja nicht um den einen individuellen Mann.
Ja.
Und trotzdem kriegen Menschen, die sich wie du einsetzen, häufig zu sagen, ja, du bist doch Männerhasserin, was soll das? Was machen denn solche Vorwürfe mit der eigentlichen Debatte?
Absolut dumm, weil jedes Mal, wenn wir darüber diskutieren müssen, dass es not all men sind, verlieren wir Zeit. dass es auch Frauen sind, dass es auch Frauen hier und was weiß ich. Jedes Mal verlieren wir Zeit. Ich bin 26 Jahre alt, ich werde nächsten Monat 27. Wenn ein Mann vor mir sitzt, der in demselben Alter ist und mir immer noch sagt, ja, aber nicht alle Männer, Bro, du bist alt genug, um Bücher zu lesen. Du bist alt genug, um Fakten zu lesen. Du bist alt genug, um herauszufinden, wie viele Vergewaltigungen es im Jahr gibt, wie viele Pädophile frei in Deutschland herumlaufen, wie Deutschland Täter beschützt, leider Gottes auch, wie viele Täter im Fernsehen herumlaufen und wie viele Politiker frei frauenfeindliche Sachen sagen. Und du willst mir sagen, ach, aber Frauen machen auch was Schlimmes. Keiner hat gesagt, Frauen machen nichts Schlimmes. Aber wenn die Zahl der Frauen und der Männer so krass unterschiedlich sind und so viele von den Männern das Problem sind, then let's not talk about not all men, not all men, sondern lass uns doch hinsetzen und um dieses Thema befassen, lass uns doch die Zahlen der Männer weniger machen und dann kümmern wir uns genauso um die Frauen. Mhm. Keiner will, dass keiner sagt, dass Frauen nicht gefährlich sein können. Keiner sagt, dass Frauen nicht Täter sein können. Nobody says that. Aber jedes Mal, wenn ich erklären muss, jedes Mal, wenn ich nach einem Satz not all men sagen muss, wir verlieren Zeit. Mhm. Wir sind in 2026 und wir haben Markus Söder, der sagt, Deutschland ohne Maschinenbau ist eine Frau ohne Unterleib. The fuck you mean? Wir haben keine Zeit dafür, dass ich mich hinsetze und dir sage, warum sage ich nicht nach jedem Satz not all men? Wenn du dich angegriffen fühlst von meinen Dingen, dann musst du dich hinsetzen und damit befassen. Ich werde es dir nicht erklären, because I'm not your mom. I don't give a fuck about that. Ich liebe dich nicht. Ich muss dir nicht gut tun. Du musst mich nicht mögen. Wenn du dich angegriffen fühlst, it is what it is.
Und vor allen Dingen reicht auch erstmal simples Zuhören, ne? Ist ja, ja immer so, die suchen dann diese Begründung von wegen, ne, wie du gerade meinst, not all men und so, aber es reicht ja erstmal zuzuhören. Und selbst das ist für manche zu viel und das ist wirklich sehr, sehr schade. Deswegen unfassbar viel Mut, den du beweist mit deinem Content. Also danke auf jeden Fall dafür. Du hast gerade gesagt, du guckst nicht in deine DMs oder vermeidest eher auch nicht unter deine Kommentare. Aber wenn du mal die Möglichkeit hättest, allen Männern, die sich angegriffen fühlen, etwas zu sagen, was wäre das?
Komm, wir machen's nett. An alle Männer, die sich von mir angegriffen fühlen. Alles, was ich vor euch empfinde, ist Mitleid. Und deine Mutter ist nicht die einzige Frau auf dieser Welt.
Das ist absolut richtig.
So, deine Mutter. Ich bin durch. Irgendwann.
Kann mir ausstrahlen, danke.
So, jetzt haben wir viel darüber geredet, dass du auch mal gern Konter gibst, aber das ist ja nicht alles. Und das Wichtigste ist ja, dass du für deine weibliche, eher weibliche Community da bist und auch Feedback bekommst.
Für die Girls and the Gays.
Yes. Was kriegst du denn aus der Community so für Rückmeldungen? Was sind so Nachrichten, die du nicht vergessen kannst?
Oh, ich mag die Frage. Die ist schön, die habe ich noch nie gestellt bekommen. Ich liebe es, wenn ich Nachrichten von meinen OG-Followern bekomme. Leute glauben mir das nicht, wenn ich das sage, aber ich kenne also die Follower, die von Anfang an dabei waren. Ich kenne die mit Namen. Also wir schreiben uns ab und zu mal. Manchmal rufe ich die an, ich sag denen toll, also was jetzt passiert, oder ich habe die auch zur Tour eingeladen jetzt und den Tickets gegeben, weil ich nicht wollte, dass die irgendwas bezahlen. Ich habe, also für mich bedeutet das die Welt zu sehen, dass dieselben Leute, die vor anderthalb Jahren mich unterstützt haben und etwas in mir gesehen haben, wo ich noch gar nicht so viele Follower hatte, immer noch da sind und unter jedem Video kommentieren und zu sagen, ich wusste es, aus dir wird was, ich wusste es, ich habe es in dir gesehen, du bist so toll, jeden Morgen stehe ich auf mit dem Gedanken, guck, ob Hami was hochgeladen hat, lass uns durch Hamis Kombi, also so Videos gehen oder so. Und die sind auch wirklich teilweise die ersten Kommentare unter meinen Videos oder so. Aber jedes Mal, wenn ich ein Lebenszeichen von diesen Followern bekomme, bedeutet das für mich die Welt. Ist einfach so schön. Und genauso wie ich auch eben erwähnt habe, so Nachrichten von ob dass kleine Mädchen sind, ob das ältere Frauen sind, die mir sagen, dass sie durch meine Videos ihr gesamtes Leben verändert haben, durch dieses eine Video dann ihren Mann verlassen haben oder den Täter, den sie in ihrem Leben hatten, angezeigt haben oder sowas. Für mich bedeutet das die Welt, weil das bedeutet ja, das ist legit crazy. Jemand geht auf das Handy, sieht ein Video von mir und befasst sich so sehr damit, dass die ihr gesamtes Leben verändern. Durch dieses eine Video auf TikTok. Das kann mir doch keiner, glaubt mir keiner so. Und der Fakt, dass Social Media das machen kann, ist so cool, weil Social Media hat auch natürlich sehr viele negative Seiten, super viele negative Seiten. Aber ich finde es unfassbar schön, dass durch meine Community und durch die Leute, die an mich geglaubt haben und durch den Content, den ich mache, ich etwas bewirken und ändern konnte im Leben von vielen Frauen, auch von vielen Männern und von vielen Jungs. Ich habe auch Nachrichten von Männern und Jungs, die in meinen Kommentaren sind oder in meinen DMs und mir sagen, du hast wirklich meine Perspektive geändert. Du hast wirklich... du hast etwas in mir, so in meinem Kopf einfach umgeschaltet. Das bedeutet für mich die Welt. Da sind ältere Karls, Herberts, die auf einmal sagen, ich habe eine Tochter, ich hab sogar Enkelkinder. Ich finde das ganz klasse, was du machst. Ich zeig dir immer die Videos und ich denke mir, Karl.
Komm.
I just love you, Karl. So. Und das ist das, was ich mir in dem Moment denke. Aber ja, ich glaube, egal in welcher Richtung, in welcher Art und Weise, was für ein Kommentar, was für ein DM es ist, ob Leute ihre Geschichte mit mir teilen, weil sie mir vertrauen. Ich bin eine wildfremde Person. Und die kommen in meine DMs und vertrauen mir ihre gesamte Geschichte an und sagen mir, wie ich ihr Leben verändert habe. Ich bin Gott jeden einzelnen Tag dafür dankbar. Ich bin meiner Community unfassbar dankbar dafür. Weil ich glaube, das ist das, was mir Halt gibt. Und das ist der Grund, warum ich bis heute nicht aufgegeben habe.
Ich finde, das zeigt ja, dass deine Worte einfach mitten ins Herz gehen. Und besonders hat man das gemerkt, so ging es mir zumindest, bei deiner Rede bei den TikTok Creator Awards, als du für Voice for Change ausgezeichnet wurdest. Ich habe mir die 10-mal angeguckt, die war sehr, sehr schön, sehr, sehr emotional. Das hast du bestimmt schon oft gehört. Ich finde, man merkt auch irgendwie bei deiner Community, dass sich da auch so eine Art Sisterhood bildet. Was würdest du sagen, was bedeutet Sisterhood für dich? Du hast gerade schon ein bisschen mal durchblicken lassen, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was das für dich genau ist.
Von der Perspektive einer Südländerin ist das natürlich anders, weil ich in meinem Leben viel White Feminism gesehen habe. Bedeutet, weiße Frauen, die sich als Feministen geben und darüber reden, aber dann eine Frau wie mich oder eine Frau wie ihr nicht als Frau sieht, weil wir einfach aus anderen Ländern sind, weil wir andere Hautfarben haben oder andere Kulturen haben oder sonst was. Sisterhood bedeutet, dass nicht nur Frauen, die weiß sind und blaue Augen haben, blonde Haare haben, akzeptiert werden und für die sich eingestanden werden, sondern ich will, dass auch eine Taylor Swift Free Palestine schreien kann und nicht nur sagt, ich bin Feministin, aber sich überhaupt nicht einsetzt für Frauen, die so aussehen wie ich oder die ein Kopftuch tragen. Die Frauen in Kongo, in Sudan, in Irak, in Afghanistan, in Syrien, ich könnte euch noch weitere Länder nennen. Die Frauen gehören dazu. Das sind genauso unsere Schwestern. Das ist mir scheißegal, was für eine Hautfarbe du hast, was du anziehst, wie du aussiehst, was für eine Sprache du sprichst oder mit welcher Kultur du aufgewachsen bist. Du bist meine Schwester. Das bedeutet Sisterhood für mich. Und ich finde, das hat meine Community so gut widerspiegelt auch, weil ich sehe, dass ihr in den Kommentaren, da ist eine Franziska, die ist 40 und stellt eine Frage und dann ist da so eine Aisha, die 20 ist und antwortet da drauf und andersrum genauso und ich finde das so unfassbar schön, weil das in Deutschland halt auch nicht so krass ist, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass in Deutschland intersektioneller Feminismus weitergegeben wird, sondern eher White Feminism. Ich sehe viele weiße Influencer, die sagen, ich bin Feminismus, but I have never seen you talking about women that look like me or you or you. Ich habe das noch nie gesehen. Und für mich ist so, du kannst dich nicht Feminismus, also Feministin nennen, wenn du das nicht machst und das nicht siehst als Sisterhood. Und ich glaube, für mich bedeutet einfach Sisterhood, dass jede Frau Teil davon ist. I do not care where you from. Du bist meine Schwester und du hast genau dasselbe Recht wie ich auf Leben und Freiheit. Ganz einfach.
Schön zusammengefasst. Hört sich nach einer sehr schönen Sisterhood an, auf jeden Fall. Das ist wirklich der Traum. Du hast gerade schon über deinen Background gesprochen. Du kommst aus einer jesidischen Familie. Deine Familiengeschichte ist von Flucht, Krieg und schweren Verlust geprägt. Wir haben es dir ja schon am Anfang gesagt, wir sprechen nur so weit darüber, wie du möchtest. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, meine Familie trägt Sachen mit sich, das andere Familien vielleicht nicht mit sich tragen müssen?
Ich glaube, das war nicht so ein Moment. Es kam im Laufe der Zeit natürlich. Es gab viele Momente, die mir bewusst und klar gemacht haben, dass wir anders sind und wir auch andere Dinge tragen. Ich glaube, von Momenten, wo ich meinen Vater gefragt habe, ob ich bei meiner Freundin schlafen kann und er nicht wusste, was er sagen soll. Ich war ja auch erste Generation geboren in Deutschland. Die erste Person von meiner Familie, die in eine Grundschule oder in einen Kindergarten hier in Deutschland gekommen ist, ob das der erste Schultag war, wo wir meinen Schulranzen vergessen haben und alle mich und meine Eltern angestarrt haben, als wären wir Kakerlaken, weil wir die einzigen Braunen waren und die auch natürlich judgy geguckt haben, weil alle Kinder hochgelaufen sind mit Schulranzen und wir wussten das nicht und ich bin da ohne Schulranzen und ich freue mich und ich lache die Kinder an und keiner lacht zurück. Oder ob es Momente waren, wo ich weißen Mädels hinterhergerannt bin und die zu mir meinen, du bist zu braun, wir können nicht mit dir spielen. Ich glaube, der krasseste Moment für mich, als ich gecheckt habe, okay, wir sind anders, wir kommen aus einer anderen Familie, wir kommen aus einer anderen Geschichte, wir tragen andere Dinge mit, war, glaube ich, als der Krieg im 2014 war, als der IS im Shingal eingedrungen ist in Irak, wo meine ältere Schwester auch war vor Ort und meine Oma, meine Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins, also sehr enge Familie von mir, und mir dann einfach klar war, okay, what the fuck is happening? Wie Krieg? Wie, die wollen uns töten und verfolgen und was ein Genozid. Was redest du? Also, was macht das anders, dass wir Jesiden sind? Wir haben ganz normal mit Jesiden, Muslime und Christen im Irak gemeinsam gelebt. Alles war okay. Natürlich nicht perfekt, aber es war okay. Und dann von deinen Eltern erklärt zu bekommen mit 14 Jahren, ja, der IS ist eingedrungen und was die mit den Frauen gemacht haben und was sie mit den Männern gemacht haben da, dann checkst du in dem Moment, okay, ich bin ja vollkommen anders als so eine Sabrina aus meiner Klasse. Meine Familie trägt ja vollkommen andere Sachen als diese anderen Mädels aus meiner Klasse. Und wie willst du das denen auch erklären? Ich habe ja auch nie mit jemandem darüber geredet. Ich bin am nächsten Tag zur Schule gegangen, nachdem ich erfahren habe, meine Schwester ist mitten im Krieg und rennt gerade weg vom IS und ist auf einem Berg, hat kein Netz, hat kein Essen, hat kein gar nichts. Es war mitten im Sommer, kein Empfang und wir konnten die auch nicht erreichen. Wie erklärst du das jemandem? Wir sind am nächsten Tag zur Schule, um uns abzulenken und dann sind da deine Lehrer und der eine macht da einen rassistischen Kommentar, dass ich wie ein Terrorist rede, der andere macht sich lustig über meine Hautfarbe, der nennt mich Ölauge, der nennt mich Kurdennase. Das war immer so Drop für Drop für Drop für Drop für Drop. Es war nicht ein Moment, der mir bewusst gemacht hat, okay, irgendwas, ich bin anders, sondern es war mein gesamtes Leben, das mich so geprägt hat und mir klar gemacht hat. Aber ich glaube, der Moment, wo mir klar war, okay, wir tragen ganz andere Dinge und Geschichten, war, als ich 14 war. Und ich glaube, das ist auch so, Pubertät hittet in dem Moment. Und du hast nicht mehr diese rosarote Brille an. Du checkst, in was für einer Welt wir leben. Und das war so die ersten Male, wo ich mich mit dem Wort überhaupt Krieg befasst habe oder Jesidentum befasst habe. Ich hatte ja, klar, ich wusste, ich bin Jesiden, aber so krass war ich gar nicht in meiner Religion mit 14 Jahren. Ich habe nicht wirklich viel gebetet. Meine Eltern haben gebetet, aber sie haben uns nicht gezwungen oder die wollten ja auch, dass wir lernen, aber wir waren noch sehr jung. Und für die das zu handeln, ich will gar nicht verstehen oder wissen, wie die sich gefühlt haben in Momenten, wo die am Beten waren und wir sind am Chillen und gucken SpongeBob und die so, das ist für die war auch ein ganz andere Welt, als sie hier hingekommen sind. Auf einmal gehen ihre Kinder auf Schulen, wo nur weiße Kinder sind. Und was sie ja von weißen Menschen wissen, ist ja, und das soll gar nicht jetzt gemein klingen oder so, aber natürlich ist das so, wenn meine Eltern 1998 nach Deutschland kommen, ist alles, was sie wissen über weiße Menschen, die trinken, die machen Probleme, die gehen feiern. Hier gibt's eine hohe Kriminalitätsrate. Weißt du, was ich meine? Die hatten Angst. Und die wissen auch, wir werden hier nicht akzeptiert. Also wie soll mein Vater erlauben, dass ich bei meiner Freundin also schlafen kann? Oder dass ich auf einer Party gehe? Also wie erklärst du das deinem Vater auch? Oder dass ich, oder meiner Mutter, weißt du? Es ist einfach, mein ganzes Leben war mir klar, dass wir andere Geschichten tragen, aber so, wenn Pubertät hätte, das ist so Boom.
Ich glaube, das können sich die Menschen teilweise hier gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man in eine ganz andere Kultur, also wie du es gerade erklärst, die haben ja auch nur ein Bild, ne? Die waren ja vorher noch nicht hier wahrscheinlich und die kommen in eine ganz andere Lebensrealität rein. Also das ist ja wirklich auch, muss man erstmal verstehen.
Voll, und dann lebt man die Lebensrealität hier, aber wie du sagst, du hast Familie in einem Kriegsgebiet, deine eigene Schwester war da. Das ist was, das ganz viele sich, was wir uns auch nicht vorstellen können. Mhm. Wie hast du denn davon erfahren?
Sorry, manchmal, wenn ich nervös bin, lache ich. Obwohl, es ist natürlich ein trauriges Thema. Nicht, dass ich darüber lache, sondern
ja, klar.
Ich habe tatsächlich sehr über dieses gesamte Thema, wie mich das geprägt hat, wie dieser Tag war, sehr intensiv in meinem Buch darüber geschrieben, aus der Asche unserer Angst, was am 1.10. kommt. Da haben wir ein ganz intensives Gespräch auch mit meiner älteren Schwester gehabt, wo sie uns über ihre Tage erzählt hat, wie es war, als sie vom IS abgehauen ist, weil sie ja in der Zeit auch Tagebuch geschrieben hat und all diese Dinge. Es war einfach, wir waren bei Bekannten. Wir haben gespielt mit unseren Cousinen und wir haben bis morgens aufgestanden und normalerweise kommen meine Eltern jeden Morgen und sagen uns guten Morgen und dann an dem Tag haben sie es nicht gemacht und ich habe sofort gespürt, irgendwas ist falsch hier. Und meine älteste Schwester war im Irak, um meine Oma, um sich um meine Oma zu kümmern, weil sie krank war. Das heißt, sie war eine Zeit im Irak und meine andere ältere Schwester war schon verheiratet und hat ihr eigenes Leben, hat mit ihrem Mann ein paar Stunden weiter weggelebt. Das heißt, ich war in dem Moment die Älteste in diesem Haus, auch von den Kindern mit einem. Und dann habe ich zu denen gesagt, so chillt mal hier, ich gehe mal kurz hoch, guck mal, was da abgeht. Und dann, ja, da habe ich meine Eltern gesehen und ich habe das Gefühl, also das, den Blick wirst du halt niemals vergessen, ne? Du wirst das never vergessen, wenn deine Eltern vor dir sitzen und sagen, ja, die sind gekommen. Ich so, wer ist gekommen? Ja, die Terroristen. What the fuck sind Terroristen? Wer erklärt dir, was Terroristen sind mit 14? Woher willst du wissen, was Terroristen sind mit 14? Hast noch nie darüber geredet, hast keine Ahnung davon und dann, ja, es war ein ganz normaler, willkürlicher Tag, wo alles okay war und dann ganze Welt zusammengebrochen am selben Tag. Ja.
Du erzählst aber, du musst am nächsten Tag quasi trotzdem wieder in die Schule. Man muss irgendwie funktionieren.
Also, das war nicht so, dass wir mussten, sondern ich wollte auch. Mhm. Deswegen habe ich auch meine ganzen Geschwister in die Schule geschickt und bin selber gegangen, weil ich wusste, wie es meinen Eltern geht. Und wären wir zu Hause gewesen, wäre es ja natürlich noch eine Last für die gewesen, ne? Weil du musst dich on top auf diesen ganzen Sachen auch noch um deine Kinder kümmern. Für uns war das Ablenkung. Für uns war das, was gerade gut war. Es war gut, dass wir nicht, also für mich war es gut. Ich kann nicht für meine kleinen Schwestern reden, weil die haben das ja auch nicht richtig verstanden, was in dieser Situation passiert. Keiner von uns. Aber zum Ablenken haben wir einfach weitergelebt. Normal gelebt. Weil was willst du machen? Zu Hause bleiben, für Wochen Schule verpassen und trotzdem keine Ahnung haben? Du musst ja weiterleben. Es gibt ja kein, oder wie willst du das den Lehrern erklären? Meine Kinder können heute nicht zur Schule kommen, weil meine andere Tochter gegen den IS kämpft und versucht zu überleben. Also das ist ja unmöglich. Deswegen, ich glaube, für uns war das einfach so, wir müssen uns ablenken und wir wollten auch keine Last für unsere Eltern sein in dem Moment. Deswegen sind wir alle ganz normal am nächsten Tag zur Schule.
Verstehe.
Und wie lange hat dieses Ungewissen angehalten?
Also das Ungewissen, dass wir nicht wussten, was meine Schwester war, ein paar Tage. Weil es ja auch keine Möglichkeit für die gab, uns anzurufen. Es ging ja ein paar Tage, aber sie hat ungefähr, glaube ich, nach 7 oder 8 Tagen es rausgeschafft. Das heißt, 7, 8 Tage lang sind die auf den Bergen gewesen und sind abgehauen vom IS. Aber Gott sei Dank hat sie es überlebt. Und sie sagt auch bis heute, sie hätte es nie überlebt ohne meine Oma. Und meine Oma sagt bis heute, sie hätte es nie überlebt ohne sie. Also die haben sich gegenseitig Kraft gegeben. All die Leute, die auf diesen Bergen waren, das war ja nicht nur meine Schwester und Oma, da waren Hunderte, Tausende von Jesiden, die alle versucht haben abzuhauen und auf irgendeine Art und Weise irgendwen zu erreichen. Und ja, auch wenn nach einer Woche diese Ungewissenheit weg ist, meine Schwester ist an einem sicheren Ort, kannst du gar nicht glücklich sein, weil du an die 1000 anderen Frauen denkst, die gerade vergewaltigt und versklavt und verkauft werden. Und dann ist in dir auch eine Wut, weil du machst den Fernseher an und du siehst niemanden, der darüber redet. Und dann bist du so, ich weiß, kann man gar nicht erklären. Wenn ich so zurück an diesen Moment denke, viel ist einfach verblasst oder weg. Auch als wir in dieser Schreibphase, die wir hatten für mein Buch, es war ganz schwierig, über diese Zeit zu reden, weil so viel einfach vergessen ist. Weil das war so, ab dem Moment hast du so viel geweint, du warst nur noch emotionslos. Da kamen gar keine Tränen mehr. Du hast so jeden einzelnen Tag einen Anruf bekommen, der ist verstorben, okay, der ist verstorben, okay. Bei dem haben wir eine Meldung bekommen, das ist da passiert, das ist da passiert. Also am Anfang haben wir hier und da noch geweint. Am Ende war so, wir hatten gar keine, also wir waren einfach tot, emotionslos. Du kannst ja auch gar keine Emotionen mehr ab einem Punkt bringen. Und mit 14 habe ich die Welt nicht verstanden. Das heißt, ich habe, glaube ich, viel, auch weil es so traumatisch für mich und meine Familie war, einfach vergessen. Ist viel weg auch von der Zeit, ne?
Wie ging es dann weiter? Weil sie ist dann ja nach Deutschland zurückgekommen, oder?
Es hat auf jeden Fall länger gedauert, bis sie nach Deutschland zurückgekommen ist. Auch weil, also zu der Zeit war die Bundeskanzlerin ja Angela Merkel, wo man dazu sagen muss, sie hat unfassbar der jesidischen Community geholfen und die willkommen geheißt hier in Deutschland. Es hat ein paar Monate gedauert, aber jetzt ist sie wieder zurück.
Sehr schön.
Und wie würdest du eure Beziehung beschreiben heute? Also verbindet einen da nochmal vielleicht ein besonderes Band, wenn man sowas durchgestanden hat?
Sie ist mein Leben. Ich liebe meine Schwestern. Ich würde alles für meine Schwestern tun. Ich habe das genauso in dieser TikTok-Award-Rede gesagt. Ich kriege jetzt schon wieder Tränen, nur wenn ich über meine Schwestern rede. Meine älteste Schwester ist meine Heldin. Zu sehen, dass sie heute immer noch lebt und arbeitet und sich ein Leben aufbaut. Sie hat eine Tochter, sie macht mehrere Ausbildungen, sie kümmert sich um meine Eltern, versorgt sich um alle, ist mental, also emotional für jeden da, ruft hier an, ruft da an, was brauchst du, was, also eine Heldin. Ich bin so gesegnet und so gebläst und für mich eine Ehre, dass ich sie als große Schwester habe. Und in jedem Leben würde ich sie immer wieder als große Schwester auswählen. Die Beziehung zwischen mir und meinen Schwestern ist, also, das kann man nicht erklären. Das ist ein Band, der niemals zerstört wird. Vor allem mit den ganzen traumatischen Erlebnissen, die wir hatten. Alles, was wir haben, ist wir, also uns. Und das merkt man auch. Egal in welchem Land wir sind, egal wo wir sind. Es gibt jeden Moment, jeden Geburtstag, ob ich in Amerika bin, die andere Schwester in Hamburg ist oder die da oder was auch immer. Wir sind alle am Telefon, am FaceTime und sind dabei. Wenn meine Nichte Geburtstag hat oder das, wir sind alle da in Momenten. Wir reden jeden einzelnen Tag. Das kann man gar nicht erklären. Ich werde für immer und ewig gesegnet und dankbar sein, dass ich diese Schwestern bekommen habe in diesem Leben. Und für mich ist meine älteste Schwester eine Heldin, dass sie es überlebt hat. Und heute einfach, in meinen Augen sieht es einfach so aus, als hätte sie es nicht überlebt. Ich will gar nicht wissen, was für Battles sie hat, secretly, in ihrem Kopf oder alleine, ob es in ihren Träumen ist oder abends. Ich habe ja gesehen, dass sie ein anderer Mensch danach geworden ist. Ich bin einfach dankbar. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, ich glaube, ich wäre heute auch gar nicht am Leben, hätte ich nicht meine Schwestern gehabt. Die haben mir in Momenten geholfen und waren für mich da, wo kein anderer Mensch da war, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, Gott war für mich da, wo du so dich so einsam gefühlt hast. Und vor allem, wenn du so Streit mit deinen Eltern hast, wenn du jung bist oder so, dann denkst du, die ganze Welt ist gegen dich. Aber ich wusste, dass meine Schwestern nie gegen mich waren. Also das war so etwas, da war ich mir sicher, egal was passiert, egal wie sehr wir uns streiten, auch bei meinen Eltern, aber Schwestern ist einfach anders.
Das ist unbeschreiblich.
Das ist unbeschreiblich. So, wir haben uns alle ein Zimmer geteilt. Wir haben alle dieselben Geschichten erlebt. Wir haben keine Geheimnisse voneinander gehabt. Wir haben keine Ahnung. Es gibt keinen Mensch, der mich besser kennt als meine Schwestern. Und ich glaube, es wird auch niemals einen Mensch geben, der mich besser kennt als die.
Ja, Shoutout an alle großen und kleinen Schwestern da draußen. Richtig, richtig süß.
Ich liebe Schwestern. Oh, ja. Ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, total. Schwestern zu haben. Einfach
wir haben auch so beide Schwestern.
Yeah. Beide Schwestern?
Man, ja.
Es ist krass, ne?
Es ist toll.
Vor allem, wenn man so in einem Alltag kommt, ich weiß nicht, wie viel Abstand ihr zwischendrin habt, also alle mit allen Schwestern. Meine ist zum Beispiel 7 Jahre älter und früher hat man das sehr doll gemerkt, aber mittlerweile sind wir halt wirklich auch so ein bisschen mehr wie Freundinnen, was man sich früher gar nicht vorstellen konnte.
Ja, total.
Yeah, es ist krass, sowas Besonderes, es ist viel mehr als Freundin, es ist so, es ist einfach unbeschreiblich.
Und ich weiß, du bist auch 8 Jahre jünger als ich und ich habe gestern so ein Video gepostet, weil wir uns zusammen geschminkt haben und ich weine in dem Video fast, weil ich so bin, wie wir schminken uns zusammen, du warst doch mein Baby früher.
Genau,
so. Und das
so
checkt
schlimm.
Man, glaube ich, nur, wenn man selber halt so Geschwistern hat, weil ich bin so, girl, don't grow up. So.
Und dann, ja, das ist für, also meine Älteste ist 10 Jahre älter als ich und meine Jüngste ist ungefähr 8 Jahre jünger als ich. Also es ist so schon
eine große Spanne.
Genau. Und dann sehe ich so, die machen ihr Fachabi oder Abi, die Jüngsten. Sehe meine älteste Schwester, die macht ihre Ausbildung, das. Das ist für mich jedes, ich bin so eine Häuser, ich bin viel zu emotional. Cancer, Leute. Ich bin Krebs, okay.
Ich bin auch die ganze Zeit in Control.
Ich weine so viel, aber so, ich weine aus Happiness, wisst ihr? Und weil ich so stolz bin und dann sehe ich meine jüngste Schwester, ich will gar nicht Sachen aus ihrem Leben teilen oder sowas, aber sie erreicht das und das und das und das und das und dann sehe ich das und ich bin so, crazy. Mhm. Ich kann mich genau an dem Tag noch erinnern, als meine Mama sie nach Hause gebracht hat. Exakt an den Tag, als sie nach Hause kam und ich das erste Mal ihre Windel gewechselt habe oder sie in meinen Arm geschlafen hat, während ich ihr Lieder gesungen habe oder sowas. Das ist für mich unvergesslich, dieser kleine, tiny Mensch. Und jetzt so selbstbewusst kommt für dein
eigenes Leben und so.
Ist so, wie? Wann du hast einen Führerschein. Das ist crazy für mich.
Das ist ganz Besonderes.
Ja. Weil irgendwie, wir erziehen die ja auch keine mit.
Ja, voll.
Das ist total. Etwas, was nie, also ich würde das, kein Mensch, ich bin auch teilweise Mutter von all meinen jüngeren Schwestern gewesen. Weil die kamen ja auch, die kommen ja auch zu dir mit den Geheimnissen, nicht zu den Eltern.
Ja, klar.
Ist ein anderer.
Du siehst nochmal andere Seiten von den Eltern. Meine Schwester ist auch ein bisschen lustiger als ich geworden, muss ich sagen. Und ich bin so, damn, ich hab den Humor, wie hast du den noch weiter ausgeweitet? Wie geht das überhaupt?
Ich find's schlimmer, wenn die so auf einmal besseren Musikgeschmack haben.
So war's.
Auf einmal kommen die so mit so.
Wo hast du das gelernt? Ne?
Aber wie? Die kommt so mit einem, das ist crazy, die kommt so letztens mit einem Song von, und ich bin größter Amy Winehouse-Fanatiker, ich liebe Amy Winehouse, kommt sie mit so einem Amy Winehouse-Song, den ich nicht kannte, ich so, Girl, who are you? Wie? Du warst nicht mal im Leben.
Ja, schön, so lernt man, aber jetzt geht's andersrum. Jetzt lernen die Großen von den Kleinen.
Wir sprechen jetzt über das Thema Suizid. Wenn das für dich ein sensibles Thema ist, dann springe lieber zu Minute 45. Solltest du selbst von Suizidgedanken betroffen sein, sprich mit deinen Herzensmenschen darüber. Kostenlos und anonym bekommst du bei der Telefonseelsorge Hilfe. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Du hast ja schon erwähnt, es gab immer weitere Schicksalsschläge. 2018 zum Beispiel, du hattest eine Schwester, die du an Suizid verloren hast. Was war deine Schwester für dich?
Pia war einfach die krasseste. Punkt, ist die krasseste, wird sich niemals ändern. Tatsächlich eine der selbstbewusstesten Frauen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, hat niemals irgendwen was spüren lassen, auch wenn sie Probleme oder sowas hatte. I would never know. Die Frau hat jeden einzelnen Tag gelacht, in jeden Raum, den sie gegangen ist. Sie war die Sonne. Sie hat Leute zum Lachen gebracht. Sie hat, also, das kann man gar nicht beschreiben. Sie ist so auch ein sehr weiser Mensch gewesen. Sie war auch Artistin. Sie hat keine Musik gemacht, aber sie war Tänzerin. Sie hat es geliebt zu malen. Sie hat es geliebt zu journalen und all diese Dinge. Sie war so, ich glaube, alles, was ich gelernt habe im Artistischen, alles von ihr gelernt. Sie hat schon früh angefangen, mir Stage Presence beizubringen und sowas. Oder wie man Songtexte schreibt oder wie man tanzt oder all diese Dinge. Sie war auch die erste von meiner Familie, die immer zu mir gesagt hat, du gehst nach Amerika, du wirst groß werden, du machst Musik, glaub daran, du schaffst das, all diese Dinge. Pia kann man nicht beschreiben mit ein paar Worten. Pia war ein unbeschreiblicher Mensch, weil sie so wundervoll war. Sie war so, du hast nie einen schlechten Tag gehabt, wenn du mit ihr warst. Pia war meine Sonne. Punkt.
Du hast dir auch einen Song gewidmet, Alaya. Was wolltest du in dem Song über sie festhalten?
Alaya bedeutet ja, ist ja eine Abkürzung für As Long As I Am Here. Und der Name Alaya ist sehr kurdisch. Deswegen dachte ich mir so, okay, cool, deswegen habe ich den Titel für den Song genommen. Ich habe auch in dem Songtext gesagt, dass ja niemand macht es so wie sie. Sie macht es wie eine Tochter der Sonne. Ich wollte einfach ihre Stärke mit diesem Song zeigen und ich wollte auch damit zeigen, dass solange ich hier bin, egal was passiert, in jedem Raum, in dem ich stecke, auf jeder Bühne, auf der ich stehe, mit jedem Menschen, mit dem ich rede, solange ich hier bin, wirst du das mit mir experiencen, weil ich dich mitnehme, weil ich an dich denke in diesen Momenten, weil jedes Mal, bevor ich auf einem roten Teppich bin oder sonst was, ich mir vorstelle, okay, wie würde Pia jetzt hier rüberlaufen? Mit welcher Confidence würde sie jetzt hier rüberlaufen? Und genau so machst du das. As long as I am here, you never miss a second. Du wirst niemals irgendwas verpassen. Weil auch wenn du körperlich nicht hier bist, seelisch und mental und auch dein Geist ist mit mir, ist mit meinen Schwestern, wir tragen den mit uns, egal wo wir sind. Und ich glaube, das war das, was ich sagen wollte damit. Und ich wollte, wenn man sich die Lyrics anguckt von diesem Song, schon traurig. aber ich wollte nicht einen traurigen Song daraus machen. Ich wollte nicht, dass Leute anfangen zu weinen, sondern ich wollte, dass da so viel Stärke und so viel schöne Liebe drin ist und dass Leute einfach das fühlen, dieses, solange ich hier bin, wirst du nichts verpassen. Du bist gerannt, damit ich chillen kann, damit ich gehen kann, damit ich ganz gelassen alles machen kann, was ich will. Du hast alles versucht und alles gemacht, was du nur konntest. Und die Welt war leider nicht ein netter Ort. Und es hat leider nicht so geklappt, wie wir es alle wollten oder wie du es wolltest. Aber dafür machen wir es jetzt für dich. Dafür leben wir für dich weiter.
So bleibt sie am Leben in euch.
Oh, 100%. Immer.
Erstmal natürlich unser Beileid. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich finde, du hast sehr, sehr schöne Worte für deine Schwester gefunden. Man merkt ja, dass Musik dir geholfen hat, Sachen zu verarbeiten. Also die Musik war da, bevor die Reichweite da war, bevor Social Media da war. Was war denn der Moment, wo du bemerkt hast, nee, ich möchte Sängerin werden?
Das war schon immer da tatsächlich. Das war von Tag 1, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ich wollte schon immer Sängerin werden. Ich wollte schon immer Musik machen. Es war nie mein Traum, Influencing zu machen oder solche Sachen. Also natürlich bin ich sehr gebläst, dass ich diese Dinge habe. Aber es war nie mein Wunsch. Ich wollte immer Musik machen. Ich hab immer Britney Spears und ihre Posen studiert und Rihanna und was auch immer. Ich wollte genau so sein. Ich wollte genau dieses Gefühl vermitteln, was ich angenommen habe von diesen weiblichen Artisten. Ich habe immer gejournalt, ich habe immer Songtexte geschrieben, immer gesungen. Ständig DSDS oder Supertalent in meiner Familie gespielt oder angeguckt. Es war immer Teil meines Lebens und mir war auch von Anfang an klar, als ich viral gegangen bin online, I'm doing this right now, but this is not the goal. Das wird nicht für immer und ewig so sein. Das war von Anfang an klar, auch meine OG-Follower wissen das. Ich habe denen, als ich früher mal live war, habe ich denen auch immer so meine Musik gezeigt, die unreleased war oder so, oder habe mit denen darüber geredet. Klar war das nicht so präsent, weil ich auch nicht vorher released habe oder so. Aber dann letztes Jahr habe ich mir selbst gesagt, ich so, komm, enough is enough. Du bist jetzt 25, release Musik. Du kannst nicht nur die ganze Zeit darüber reden, weil du musst dir auch erlauben, Fehler zu machen. Du musst dir auch erlauben, schlechte Songs zu machen. Du musst dir auch erlauben, einfach diese, mach den Anfang, weil danach ist alles einfacher. The start und dann kannst du ja weiter gucken, aber du musst ja erstmal releasen, um überhaupt irgendwo anzukommen. Und dann habe ich letztes Jahr im Sommer tatsächlich fast Jubiläum nächsten Monat. Ja.
Yes,
ja, fast Jubiläum nächsten Monat. Mr. Skinny Jeans kam dann letztes Jahr, ich glaube im Juli, ich glaube 24, 23, ich weiß gar nicht, aber dann kam das raus und ich habe mir fast in die Hose gemacht. I didn't know what to do. Ich war so nervös, aber alles, was ich wollte, war so, komm, du provozierst sowieso und nicht, dass ich das mit Absicht mache, sondern ich schreibe ja auch so. Ich liebe es, Female Rage auch in meine Musik reinzubringen. Ich wollte einfach Stärke zeigen in jedem Satz, den ich habe. Natürlich gibt es die ein oder anderen Lieder, die über andere Dinge reden, aber ich habe das Gefühl, in jedem einzelnen Lied widerspiegelt sich der Content, den ich mache, auch keine, weil ich immer über Stärke, über Confidence rede und all diese Dinge. Ob in Better Than a Man, ob in Stop Playing With Me, ob in Alaya, was auch immer. Da ist immer eine Stärke, da ist immer Female Rage drin, da ist immer Power drin und ich liebe es, das in Musik weiterzugeben. Ich liebe es, das in Musik reinzustecken. Ich liebe es einfach auch, mein Herz auszuschütten, ob ich weine und frustriert bin in Happy Girl oder keine Ahnung, oder auch nicht mehr weiterleben will oder über meine suizidalen Momente in meinem Leben rede, so wie Two Sides of the Story. Alles, was ich schreibe, fühle ich. Alles gehört zu meinem Leben. Und für mich war immer wichtig, dass ich sehr authentisch bleibe da. Und bin ich auch. Ich schreibe alles alleine. Also ich habe keinen Songwriter, ich habe niemanden, der mir da hilft. Vielleicht habe ich da und da mal Freunde, die mir mit der grammatikalischen Sicht helfen.
Du singst ja auch auf Englisch, ne?
Ja, weil Englisch ist ja auch meine dritte Sprache. Deswegen, ich wollte einfach in meiner Kunst leben und ich wollte auch meine Kunst genauso weitergeben, wie sie ist, unverändert, unangetouched und dann kam es das Skinny Jeans.
Also Musik ist mittlerweile auch zu deinem Beruf geworden, aber was würdest du sagen, welche Rolle nimmt sie in deinem Leben ein?
Keine alles, ne? Also wenn ich darüber nachdenke, es gibt keinen Tag, wo ich nicht aufnehme, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich jetzt unterwegs bin in Deutschland, natürlich gibt es nicht immer die Möglichkeit, ins Studio zu rennen. Aber ich habe ja auch mein eigenes Studio zu Hause. Ich nehme immer zu Hause auf. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie versuche, Beats zu machen oder mir selbst beizubringen, zu producen oder mir selbst beizubringen, wie man mixt oder irgendwelche Sounds, ob ich nicht Journal oder Songtexte schreibe oder so. Es ist mein gesamtes Leben. Also ich lebe es, ich atme es, es gehört zu mir. Wenn ich schlecht gelaunt bin, fange ich an zu schreiben. Wenn ich happy bin, mache ich daraus einen Song. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es nimmt fast das mein gesamtes Leben ein. Also ja, jeden einzelnen Tag aus meinem Leben.
Dein Album heißt ja auch Trust No Lungs. Was bedeutet der Titel für dich?
Viele dieser Songs, die ich in Trust No Lungs geschrieben habe, sind tatsächlich 4-5 Jahre her. Also Songtexte sind sehr, sehr alt. Und in dieser Phase und diesem Zeit und dieser Era meines Lebens war ich an einem Ort, wo ich dachte, es gibt kein Entkommen mehr. Und ich habe so viel Wut rausgelassen in meinem Schreibprozess, auch in den Lyrics. Nicht nur negative Wut, aber auch positive Wut. Und für mich, ich habe niemandem vertraut. Ich habe niemandem meine Texte anvertraut. Ich habe mit niemandem darüber geredet, was ich gerade erlebe, was ich gerade durchmache, was ich gerade fühle, was ich gerade denke und all diese Dinge. Und ich habe so überlegt, okay, als ich das Album hatte, als ich die ganzen Songs hatte und sowas, ich habe mir das Ganze angeguckt. Ich so, wenn du jetzt einen Titel hättest, um das Album zu benennen, es kam einfach. Ich dachte Trust No Man am Anfang, aber dann wollte ich so nicht nur eine Kategorie setzen, weil es waren ja genauso Frauen, die mich zerstört haben früher. Deshalb dachte ich Trust No Lungs, weil wenn ich eine Lunge angucke, die gesund ist, und eine Lunge angucke, die komplett zerstört ist und vielleicht sogar eine Raucherlunge, die schwarz ist und, keine Ahnung, kurz vorm Tod ist und hast so eine gesunde neben denen. Du hast ja keine Ahnung, wie der Charakter zu diesen Lungen ist. Du kannst keinen von den beiden vertrauen. Kann sein, dass die kaputte die tollste Person auf der Welt ist und die gesunde die schlimmste, traumatisierendste Erfahrung der Welt sein wird. Und für mich war so, ich habe niemanden in meinem Leben in diese Era vertraut. Und ich wollte das einfach, das war so, das hat alles zusammengesetzt, keine, mit diesem Album. Das ganze Album ist ja auch so aufgebaut, dass du, es erzählt dir eine Geschichte von First Call bis zu Two Sides of the Story, wo es endet mit Sirenen von einem Krankenhaus und wieder anfängt mit Who you gonna call when the world beats up your heart. Also ist so, ich weiß nicht, hat für mich einfach Sinn ergeben. Manchmal kann ich sowas nicht erklären.
Ja, man hat's verstanden. Ich war sehr gespannt auf deine Antwort, muss ich sagen, weil man es ja auch total groß interpretieren kann. Ja. Aber es ergibt schon Sinn, was du gesagt hast.
Was sagst du dazu, wenn Leute sich Sachen nicht von oben nach unten anhören von Alben, sondern einfach mal querbeet durch?
Ich kann es verstehen, weil ich mache das manchmal auch.
Ich auch. Leute.
Ich kann, also, nee, ich nehme es zurück. Ich finde, it's a body of work. Und so sollst du das auch appreciaten. Heißt, wenn ein Künstler ein Album rausbringt, befass dich doch damit. Hör vom ersten Song bis zum letzten. Mach einen Roadtrip, was auch immer. Hör dir die Lyrics an. Check, wie die verbunden sind. All diese Dinge. Ich habe das Gefühl, ich bin so, ich liebe das. Wenn ich mir Alben anhöre, ich nehme mir 3 Stunden Zeit, ich setze mich hin, lese mir die Lyrics durch vom ersten bis zum letzten ohne Pause. Ich will das fühlen. Ich will die gesamte, weil das ist ja wie ein Buch lesen. So habe ich das Gefühl. Wenn du ein Buch liest und genauso habe ich mein Album auch aufgebaut. Und ich habe das Gefühl, fast jeder Artist sieht das so mit seinen Alben. Ich check schon, wenn Leute so ihre Lieblinge haben im Album und die das die ganze Zeit hören. Aber Bro, bitte doch am Anfang. Wenn es gerade rauskommt, hör dir doch einmal alles gemeinsam an. Weil ich habe das Gefühl, dann zum Beispiel Two Sides of the Story, das war der wenig gestreamteste Song, also hatte die wenigsten Streams am Anfang des Albums. Keiner hat sich das angehört, weil die ersten 5 Songs im Album hatten die meisten Streams und keiner hat sich das Ende angehört, weil keiner sich durchgehört hat. Checkt ihr, was ich meine? Mhm. Und dann habe ich ein Video gemacht vor ein paar Monaten, wo ich den Song einfach dahinter hatte, wo ich ein Part von meinem Buch vorgelesen habe. Und das ging um einen Moment, wo, das war ein Tag nach meinem ersten Suizidversuch, und ich habe darüber geredet und habe den Song dann dahinter genommen und auf einmal ist er durch die Decke gegangen und ist jetzt einer der meistgestreamtesten Songs im Album, wo ich mir denke, Girl, it was there before.
So, geht hier gern.
Aber ich habe das Gefühl, das ist so normal. Also,
es ist alles schnelllebiger geworden.
Es ist auch, aber ist, ja, ich, es so ist nicht so, dass es mich juckt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe nicht das Album für die Streams gemacht. Wenn es in 20 Jahren auf einmal viral geht, great. Ich habe es für die Kunst gemacht. Weil ich es wollte. Es ist für mich, es ergibt so viel Sinn für mich, wenn ich dieses Album sehe, wenn ich diesen Titel sehe, die ganzen Songs, die Titel der Songs, die Lyrics, all diese Dinge. Für mich hat es Sinn ergeben. Es muss für niemand anderen Sinn ergeben. Ich freue mich natürlich, wenn Leute sich identifizieren können und das mögen, aber girl, just listen to it from the first to the last.
Aber ich finde es interessant, von deiner Perspektive zu hören, weil ich muss echt sagen, ich habe das noch nicht gemacht, aber das ergibt schon Sinn, dass man sich auch irgendwas dabei gedacht hat. So. Und ja, es ist auch schön wäre, wenn der Zuhörer das auch so fühlt.
Das, ich habe auch in meiner Dokumentation darüber geredet. Erst nachdem ich mein erstes Album gemacht habe, habe ich gecheckt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wie viel wirklich ein Artist sich darüber nachdenkt. Okay, wie heißt dieser Titel? Und die, alles ist deep. Jedes einzelne Wort, was in diesem Lyrics steht, also zumindest die Artisten, die ich höre, die meisten sind Frauen. Wenn ich mir meine weiblichen Artisten anhöre, die sind alle so intentional mit jedem Wort, was sie benutzen und alles, was sie machen. Und ich finde das so schön. Das gibt mir so ein gutes Gefühl, das dann zu hören. Und ich möchte das auch appreciaten, kinda. Und deswegen bin ich so, dass ich mir auch Zeit nehme. Wie ein Mensch sich Zeit nimmt, ein Buch zu lesen, lasse ich mir Zeit, ein ganzes Album zu hören. Mhm. Ich bin da voll der Fanatiker. Ich lebe einfach Musik. Ich bin da voll obsessed mit. Ich bin die Erste, die zum Vinyl Store läuft und sich dann die Vinyl holt und sowas.
Okay. Ja, und in deiner eigenen Musik zeigst du dich ja auch sehr verletzlich, haben wir gerade schon gehört. Was würdest du denn sagen, fällt dir schwerer, dich so wütend zu zeigen wie in den Videos oder eher die weichere Seite von dir?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Natürlich, ich glaube, es ist die weichere Seite von mir, wenn man über Verlust redet oder einfach im Generellen Dinge, die in deinem Leben passiert sind, ist ein bisschen schwieriger, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, auch zum Beispiel mit dem Song Happy Girl, ich habe den gehasst, ich habe den Song gar nicht gemocht, weil es ist sehr langsam, es ist sehr gechillter Song, es ist auch sehr gefühlsvoll, emotional, es war eigentlich ein Brief an Gott, den ich dann umgewandelt habe zu einem Song und zu sehen, dass voll viele den dann geliebt haben, das war für mich voll komisch. Das war auch für mich, ich mochte es nicht, den zu promoten. Das war auch so ein Ding. Ich habe keine Lust gehabt, Videos dazu zu machen oder sowas. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil it is what it is. Sometimes, du hast das so mit den Songs, du fragst Artisten, was der meistgehasste Song von denen ist, ist teilweise der beste Song von denen, wo Leute so sagen, oh mein Gott, wie kannst du das sagen? Und ich so, keine Ahnung, aber ich bin Gott sei Dank an einem Moment und an einem Punkt angekommen, wenn mir ein Song in dem Moment gefällt und mein Umfeld sagt auch, ist gut oder mag ich sehr, I'm just gonna drop it. Auch wenn ich teilweise es nicht mag, weil ich muss darauf vertrauen, dass irgendwer anderes irgendwas darin sieht. Weil jeder Song, auch wenn er schlecht ist oder was auch immer es ist, auch wenn er nicht deep ist oder sowas, jeden Tag werden Millionen von Songs hochgeladen. Jeder Mensch fühlt irgendwas in einem Song. Es gibt für jeden von uns Songs, wo wir etwas fühlen oder einen Satz, wo wir etwas fühlen. Und ich kann dir meinen Song zeigen, der wo mein Leben verändert hat oder wo ich was Krasses gefühlt habe. Und du denkst dir so, Girl, what is that? Aber für mich ist das so die Welt. Mhm. Und das ist für jeden so anders. Ich habe das Gefühl, Musik ist einfach eine universelle Sprache. Jeder kann sie verstehen, jeder kann sie anders interpretieren oder aufnehmen. Und ich mag das einfach sehr. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel Freiheit da drinne. Ja.
Okay, also fallen dir fällt dir es schwerer, die weichere Seite zu zeigen? Fällt es dir auch schwer, so deine Wut zu zeigen?
Gar nicht. Ich liebe es. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich im Studio bin und dann so ein Female Rage Song mache und so meine, weil ich mag das auch so mit meiner Stimme. Ich habe voll Spaß da dran. Ich freue mich
sehr laute Stimme.
Ja, soulig auch. Also das kann man.
Danke.
Ja,
ich bin auch mit Jazz aufgewachsen. Yes. So Soul Jazz. Ich liebe es. Mhm. Ich liebe das total. Ich finde das voll schön, diese Elemente reinzubringen. Ich finde auch Rock extrem geil. Ich finde das sehr sehr cool. Ich versuche immer so verschiedene Elemente in meine Musik reinzubringen. Ich habe das Gefühl, nix ist schwer, auch nicht meine weiche Seite, sondern es ist einfach was Neues vielleicht. Es ist etwas, was ich nicht kenne, aber ich habe keine Angst vor irgendwas. Ich mag es einfach, mich da rein zu... Let's springen. Mhm. Gespringen einfach am Arsch. So.
Jetzt geht es wieder um das Thema Suizid. Ihr wisst Bescheid, hört den Rest lieber nicht allein, wenn euch das gerade zu viel ist. Hilfsangebote und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes.
Das heißt, dieses Jahr kam dieses Album raus, aber das war es ja noch nicht. Ende des Jahres kommt ein Buch, dein erstes Buch. Yeah. Kannst du uns dazu schon irgendwas verraten?
Yes, also wir haben ja im Generellen tatsächlich schon viel verraten, was im Buch kommuniziert wird. Ich habe ja eben schon darüber geredet, über meine Schwestern viel, über Sisterhood, im Allgemeinen alles, worüber ich gerade geredet habe, darum geht es im Buch. Das Buch heißt Aus der Asche unsere Angst und kommt am 1.10., was übrigens auch der Geburtstag von meiner verstorbenen Schwester ist. Ja. Ich freue mich total darüber. Ist für mich die Welt. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich freue mich unfassbar auf dieses Buch. Ich freue mich unfassbar, wenn Frauen, die so wie ich aussehen oder ansatzweise das oder sich irgendwie identifizieren können mit mir, dieses Buch in der Hand haben, es lesen. Natürlich geht es auch um meine Suiziderfahrungen und all diese Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe. Auch um meine Heilung, wie es war für mich in Therapie zu gehen als Erste in meiner Familie und damit konfrontiert zu werden auch, weil in unseren Kulturen ist Therapie nichts Normales oder nichts etwas, was jeder macht oder so. Ich rede sehr, sehr intensiv in meinem Buch darüber. Ich glaube, und das habe ich auch oft schon gesagt, das ist der ehrlichste Moment in meinem Leben. Ich habe so ehrlich in diesem Buch über meine Gefühle geredet und über meine Wut geredet, über meine Frustration, die ich als Kind hatte, im Kindergarten oder in der Grundschule, in der Weiterführenden, den Mobbing, den ich erfahren habe, die Freunde, die mich verlassen haben oder Lügen über mich erzählt haben, Gerüchte, was auch immer es ist. Es ist einfach ein Biopic. Ich rede über mein gesamtes Leben, über all die traumatischen Dinge, die ich erlebt habe. Aber ich rede nicht darüber, um Leuten einfach nur zu sagen, guck mal, wie viel ich erlebt habe, sondern ich rede darüber, weil ich auch darüber reden will, wie ich dazu gekommen bin, so gesund zu sein, wie ich heute bin. An einem Ort zu sein, wo ich sage, ich werde nie wieder an diesem Ort sein, wo ich mich umbringen wollte oder jemals wieder in so einem Moment sein. Ich werde niemals wieder da ankommen. Ich weiß, dass ich niemals wieder da so low ankommen werde, weil ich mich um mich selber kümmere, weil ich verstanden habe, wie wichtig auch emotionale Intelligenz für mich selbst ist und wie wichtig es ist, mit anderen Leuten zu reden, all diese Dinge. Ich will, dass Menschen, die denken, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dass alles, wenn du alles woran du denkst, wenn du denkst, dass das Sterben alles ist, was richtig ist und dass es das Einzige ist, was richtig ist, will ich dir mit diesem Buch das komplette Gegenteil beweisen. And I'm not trying to say, guck mal, ich habe viel mehr erlebt und ich bin am Überleben, sondern ich will dir zeigen, ich habe viel erlebt, aber du schaffst es auch raus. Und das ist kein Ratgeber, wie du es rausschaffst, aber ich will dir Hoffnung geben damit. Ich will dich in meine Welt reinlassen, um dich verstehen zu lassen, was ich gefühlt habe, was ich erlebt habe und wie ich es rausgeschafft habe und wie sehr ich jetzt an mich glaube und wie sehr ich auch an dich glaube. Und wenn dir niemand in deinem gesamten Leben es gesagt hat, dann will ich es dir sagen, weil ich in diesem gesamten Buch so ehrlich war, dass du wichtig bist, dass du am Leben sein sollst, dass du geliebt wirst, dass du auf diese Welt, also dass du auf dieser Welt leben sollst und dass Menschen, die du vielleicht gar nicht mal kennst, die du du merkst nicht mal was davon. Die schauen nicht auf dich herauf. Du bist deren Kraft, du bist deren Power, du bist deren Benzin und du merkst nicht mal was davon. Aber die brauchen dich, ich brauche dich. Diese gesamte Community braucht dich und ich sehe das ja auch immer wieder in meiner Community, wenn ich darüber rede, was ich damals erlebt habe mit meinen Suiziderfahrungen und dann redet ein Mädchen darüber. Und dann hat er 200 Kommentare, die sagen, wir sind so froh, dass du lebst. Wir lieben dich. Wenn du was brauchst, schreib uns. Wir sind hier für dich. Ich lebe in Berlin. Ich habe keine Freunde. Brauchst du Freunde? Willst du irgendwas? All diese Dinge. Und dann denke ich mir, das ist genau das, was ich mit meinem Buch weitergeben will. Das ist genau das, was wir brauchen in Deutschland. Auf der Welt brauchen wir das. Wir brauchen mehr Empathie. Wir brauchen Verständnis. Ich möchte einfach Menschen in diese Welt reinlassen, weil ich habe das Gefühl, so wie du eben schon gesagt hast, oft reden Menschen nicht über diese Dinge. Wer setzt sich hier hin und redet darüber, dass die ältere Schwester im Krieg war, dass die andere Schwester Suizid begangen hat, dass du selbst Suizid begehen wolltest und all diese Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Aber würde ich darüber schweigen, würde es mir nicht helfen und keinem anderen auf dieser Welt. Das heißt, ich muss das in die Hand nehmen und ich muss darüber reden, weil ich hoffe und bete, dass auch wenn nur eine einzige Person gerade zuhört und denkt, okay, I got this, ich krieg gerade Motivation davon, dann habe ich alles in meinem Leben erreicht. Und das ist alles, was ich mit diesem Buch erreichen will, weil ich legit, deshalb ist der Titel so, weil ich aus der Asche meiner Angst meine gesamte Persönlichkeit und mein gesamtes Leben heute geformt habe und jeder andere Mensch das auf dieser Welt auch kann. Und das hoffe ich, dass ich das dem mitgeben kann mit diesem Buch. Die Person, die ich heute bin, genau die Person war, die ich als kleines Kind gebraucht habe. Oder das Buch, was ich rausbringe, genau das Buch war, was ich als Kind gebraucht habe. Oder auch einfach als Teenager oder als junge Erwachsene, weil keiner aus der Perspektive einer Südländerin versteht, wie die Welt abgeht und was gerade passiert mit den ganzen Dingen, die du erlebt hast in deinem Leben. Wie gehst du damit um? Was machst du jetzt? Also das war für mich neue Welt und das Buch ist zu 100% an meinem kleinen Ich gewidmet, aber genauso meinen Schwestern, weil ich ja genauso die Geschichten von meinen zwei älteren Schwestern sehr intensiv teile, wo ich einfach Leute verstehen lassen will, ich bin stark, aber die sind ein anderes Level stark. Also ich habe das in meinem Blut. Die haben Krieg überlebt und sonst was überlebt. Und ja, meine eine Schwester ist verstorben durch Suizid, but she's at a better place right now. Und sie hat es leider nicht geschafft, zu kämpfen auf diese Art und Weise, but we're doing it for her, jeden einzelnen Tag. Und ich möchte meinen Schwestern einfach Respekt und Würde, genauso wie meinem kleinen Ich mit diesem Buch geben. Es ist also an mich selbst gewidmet und an meinen Schwestern, einfach an Sisterhood gewidmet, genauso wie meiner Community, auch meinen Eltern. Ich glaube, da stecken so viele Menschen dahinter einfach. Meiner Mama, meinem Papa, Freunden von mir, die an Momenten da waren für mich, wo sie nicht mal gecheckt haben, aber mein gesamtes Leben verändert haben. Jeder einzelne Mensch, der mir geholfen hat, in egal welcher Lage oder Moment ich war in meinem Leben, an den geht das Buch darf. Also, die sind der Grund, warum ich heute lebe.
Wir freuen uns auch sehr, das Buch zu lesen. Vielleicht haben wir es ja auch in 10 Stunden. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir sind sehr excited.
100%.
Take your time with it.
Ja.
Yeah. So, wie ich geheult habe während dem Buch.
Ich hole nach der zweiten Seite. Well, I need a break.
Okay, das heißt, du hast ganz viele Worte an deine Community schon im Buch gerichtet. Aber das dauert ja noch ein bisschen, bis man das lesen kann. Vielleicht sagst du jetzt schon mal ein paar Worte an unsere Community, an deine Community auch. Und ich habe eine Frage für dich. Was sagst du einer jungen Frau, die raus aus der Angst und dem Schweigen will?
Es ist okay, Hilfe zu akzeptieren und anzunehmen. Und ich weiß, wie unfassbar schwierig es ist, zu diesem Moment zu kommen, zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich muss mit jemandem reden, aber das ist der erste Schritt. Denn da brichst du schon das Schweigen und da redest du schon über etwas, egal was es ist. Auch wenn du nur zu jemandem an einem Tag sagst, mir geht's nicht gut. Es ist okay, dass du nicht weißt, wie du es machen sollst und wie du darüber reden sollst oder wie du das handeln sollst. Kannst auch einfach sagen, mir geht's nicht gut heute und ich brauche jemanden in meiner Umgebung. And that's okay, that's alright. Du musst nicht jeden einzelnen Tag funktionieren. Das ist nicht normal. Keine Frau sollte wir sind auch nicht dafür gemacht, jeden einzelnen Tag zu funktionieren. Genauso wenig wie Männer. Ich möchte, dass jeder Mensch, der sich davon angesprochen fühlt, von irgendeiner Art und Weise, über diese Geschichten, die ich gerade gesagt habe, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du dich auch in dieser Situation befindest, wo du denkst, Sterben ist der einzige Ausweg, dann will ich einfach, dass du verstehst, ich war so ehrlich in diesem gesamten Interview. Mir würde nicht einfallen, jetzt dich anzulügen, wenn ich dir sage, es gibt andere Auswege, wenn du den Mund aufmachst, wenn du mit jemandem redest, wenn du Hilfe annimmst auch. Weil ich weiß, wie schwierig das ist, auch für independent Frauen oder Leute im Generellen, die einfach alles selber schaffen wollen, weil wir gehören auch alle dazu. Wir sind auch so, dass wir immer alles selber schaffen wollen oder wir brauchen keine Hilfe. Es ist okay, Hilfe anzunehmen. Und der erste Schritt ist, mit irgendwem darüber reden. Und wenn du keinen in deinem Umfeld hast, dann gibt es Online-Therapiestunden, es gibt Hilfetelefon, also Hilfenummern heißt das so? Mhm. Hilfetelefonnummern,
oder Seelsorge.
Seelsorge, die du anrufen kannst, genauso wie Frauenhäuser. Es gibt einen Ausweg, immer. Ich verspreche dir das, ich schwöre darauf, es gibt einen Ausweg. Und der Ausweg ist es nicht, dass du stirbst. Der Ausweg ist es nicht, dass du dein Leben beendest, sondern der Ausweg ist es, dass du für dich selbst einstehst und für dich selbst kämpfst. Weil wenn du anfängst, für dich zu kämpfen, dann wirst du auch viele Menschen in deiner Umgebung sehen, die für dich kämpfen werden.
Danke.
Danke euch, Leute.
It is a rap. Danke, dass du da warst und danke fürs Gespräch. Danke, das ist sehr, sehr ehrliche Gespräch. Wir schätzen das wirklich unfassbar. Wir wissen, dass es nicht leicht ist. Es waren schwierige Themen und wir sind da sehr dankbar für. Und ich glaube, die Leute da draußen auch. Danke, dass ihr zugehört habt und folgt dem Podcast unbedingt und lasst gerne eine gute Bewertung ab, damit es das nächste Mal wieder heißt
Gemischtwarenladen.
Ciao.